Ich möchte anfangen mit einem kleinen Denkexperiment.
Stellt euch mal vor, ihr könntet 10 Jahre in die Zukunft reisen, 10 Jahre in die Zukunft reisen und dort eurem zukünftigen Ego begegnen. Und könntet euer zukünftiges Ego befragen, wie es denn inzwischen im Rückblick die Entscheidung beurteilt, die ihr bzw. ich im Laufe dieser 10 Jahre getroffen hat. Dann könnte es sein, dass euer zukünftiges Ego sich so ein kleines bisschen beklagt und fragt, warum habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert? Das ist doch völlig brotlose Kunst. Warum habe ich nicht stattdessen etwas Lukratives studiert, das mich auf dem beruflichen Markt der Möglichkeiten so richtig weiterbringt und womit man so richtig hohe Einstiegsgehälter verdienen kann und gut weiterkommt, zum Beispiel byzantinische Kunstgeschichte? Oder warum habe ich Lehramt studiert und muss mich jetzt mit pubertierenden Menschen herumärgern? Dabei wollte ich doch eigentlich nur Shakespeare lesen. Warum habe ich stattdessen nicht etwas Poetisches studiert, was mich in die hohe Kunst der Lyrik einführt, zum Beispiel eine Banklehre gemacht oder so? Früher war das einfacher, da musste man sich all diese Fragen nicht stellen und solche Entscheidungen gar nicht treffen. Zu früheren Zeiten konnte es vorkommen, dass zum jüngsten Sohn einer Familie gesagt wurde, Sohn, du wirst Mönch. Wirst du? Du wirst Mönch. Dein Vater war Mönch, dein Großvater war Mönch. Das liegt nur an einer Familie. Das hat man fairerweise nicht gesagt. Das war natürlich nur ein Scherz. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Entscheidungen, die wir treffen, die großen und kleinen Entscheidungen, immer auch zum Ausdruck bringen, welche Antwort wir auf die Sinnfrage geben, auf die Frage, wozu bin ich eigentlich da, was ist der Sinn meines Lebens. Auch wenn Sie das unbewusst, großenteils unterbewusst tun, geben Sie trotzdem im Ganzen immer auch eine Antwort auf die Frage, was wir für den Sinn unseres Lebens halten. Und mein ganz bescheidener Vorschlag lautet, stellen wir doch hin und wieder die Sinnfrage zuerst. Lassen wir uns also nicht einfach treiben von den Anforderungen des Alltags, beruflichen, studentischen und sonstigen Anforderungen. Lassen wir uns nicht einfach treiben, sondern stellen die Sinnfrage zuerst. Stellen wir eine Frage, die wir uns von kleinen Kindern abgucken können, nämlich die Frage, warum? Kleine Kinder ab einem gewissen Alter sind Großmeister darin, diese Frage zu stellen, manchmal auch zum Leidwesen ihrer Eltern. Könntest du dir die Zähne putzen? Warum? Weil du sonst Löcher in die Zähne putzt. Warum? Weil das eben so ist. Frag einen Mediziner. Jetzt müsstest du langsam ins Bett gehen. Warum? Weil du Schlaf brauchst. Warum? Weil du mehr Schlaf brauchst als deine Eltern. Warum? Ja, das ist eben so. Ja. Führende Eltern haben mir bestätigt, dass sie sich wünschen würden, dass ihre Kinder öfters die Frage stellen, wie? Wie kann ich auf deine Erziehungsbemühungen noch kooperativer eingehen? Wie kann ich dein hervorragendes pädagogisches Engagement noch besser wirken? Ja? Aber das tun sie nicht. Die Frage, warum, ist aber über alle Fälle erst eine Frage, die man sich von ihnen ablauschen kann. Und ich meine das ganz im Ernst, dass wir diese Frage gelegentlich mal stellen sollen. Warum bin ich eigentlich da? Wozu? Was mache ich eigentlich da in meinem Leben? Wozu lebe ich? Ich kann verstehen, wenn viele Menschen an dieser Stelle instinktiv sagen, naja, entschuldige mal, aber das ist doch eigentlich eine sehr große Frage. Und wenn man sie so stellt, auch ein bisschen abstrakt. Warum lebe ich? Die Fragen, die sich mir stellen, sind oft sehr viel näherliegende Fragen. Und vielleicht ist das auch genau das Geheimnis. Vielleicht steckt die Antwort auf die große Sinnfrage in den vielen kleinen Momenten, die mein Leben lebenswert machen. Es gab ja vor einer ganzen Zeit im Online-Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung www.jetzt.de die Rubrik Lebenswert. Da konnten die Leser dieses Online-Jugendmagazins Gründe einschicken, warum es sich diese Woche zu leben lohnt. Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt. Also all die kleinen und großen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge, die man da lesen kann. Ne? Warum es sich diese Woche zu leben lohnt? Wegen des wunderschönen Sonnenaufgangs über der Ostsee. Oder ein großer Erdbeereisbecher mit Sahne. Oder weil ein überzogenes Girokonto manchmal so egal ist. Oder jemand hat mal geschrieben, FC Bayern München verliert sie. Das ist einfach schön. Das sind die Momente, die das Leben lebenswert machen für viele. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich kenne das auch. Die Tage, an denen man denkt, ich will gar keine großen Antworten auf große Fragen. Die größte Sensation, die ich heute brauche, ist ein Eis. Und ansonsten möchte ich mir die Sonne auf meinen Kopf scheinen lassen. Mehr will ich gar nicht. Zeit verbringen mit den Menschen, die mir lieb sind, ein bisschen genießen. Und all das andere, was ich tue in meinem Leben, studieren, Prüfungen, Beziehungen pflegen, Geld verdienen, all das ist nur Mittel zum Zweck, um möglichst viele von diesen kleinen Glücksmomenten anzusammeln. Vielleicht ist damit die Frage nach dem Sinn beantwortet. Viele Menschen sehen das so und ich kann das verstehen. Ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl. Meine Bitte lautet nur, denk das doch mal zu Ende. Ist das wirklich alles? Heißt Leben nur, ich konstruiere mir einen Sinn aus möglichst vielen kleinen Glücksmomenten und ob es dahinter noch irgendeinen größeren Sinn gibt, ob das überhaupt Wert hat, was mir wichtig ist, Liebe, Freundschaft, Kreativität, Schönheit, ob das wichtig ist tatsächlich oder ob es nur meine private Idee ist, das ist völlig unwichtig. Reicht das? Zu sagen, ich konstruiere mir selbst meinen Sinn, ich bin möglicherweise purer Zufall, schwebe in diesem Universum als kleines Staubkorn, als winzige Fußnote, die auch schnell wieder verschwindet. Egal. Ich sammle mir diese vielen kleinen Glücksmomente, aber dann verpufft alles und das hat eigentlich keinen bleibenden Wert. Stimmt das? Oder gibt es doch noch mehr? Meine Vermutung ist, dass man das behaupten kann, dass es eigentlich keinen tieferen Sinn für das Leben gibt. Das kann man behaupten. Aber dass zumindest viele Menschen nicht danach leben können. Vielleicht gibt es manche, die können danach leben. Aber die meisten Menschen können möglicherweise gar nicht danach leben. Es gibt Dinge, die kann man behaupten, aber man kann sie nicht existenziell einlösen. Man kann eigentlich nicht wirklich so leben, als ob man das wirklich glaubt. Vor etlichen Jahren habe ich mal am Rande einer Vortragsveranstaltung, so wie heute Abend, mit einem Studenten gesprochen, der sagte mir, ach was, hast du ja glaubt, das ist nichts für mich, das habe ich hinter mir, das habe ich durch, sagt mir nichts, ich sagte interessant. Das sehen ja auch eine ganze Reihe anderer Menschen so. Was glaubst du denn stattdessen? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Einen tieferen Sinn? Irgendetwas, das bleibt? Und dieser Student sagt, sinngemäß, ich fasse es jetzt mal so ein bisschen zusammen, nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt einfach nur die sichtbare materielle Welt und nichts dahinter. Und alles, was ich als sinnvoll und gut erlebe, das muss ich mir selber zusammenbasteln. Ich glaube eigentlich nicht, dass da noch irgendwas dahinter steckt. Ich sage wieder, interessant. Auch diese Meinung teilst du ja mit einer Reihe von Menschen. Und dann kamen wir weiter ins Gespräch und unterhielten uns über alles mögliche andere. Und er erzählte mir, dass er gerne elektronische Musik entwirft am Computer. Und seine Augen fingen an zu leuchten. Und dann redeten wir über Freundschaft und über Beziehung. Und er wurde immer engagierter. Und irgendwann sagte ich, stopp. Ich nehme da eine Spannung wahr in dem, was du sagst. Wenn es nämlich stimmt, was du eben gesagt hast, dass da nichts weiter ist, nur die materielle Welt, alles andere dein privates Ausdruck. Wenn das stimmt, dann ist doch alles das, wovon du seitdem gesprochen hast und was dir so wichtig ist, nämlich Kreativität, Beziehungen, Freundschaft, Liebe, dann ist alles das nichts weiter als H2O. Nur ein bisschen komplizierter. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Und er sagte, nee, das glaube ich eigentlich nicht. Und er hat daraufhin nicht sofort meine Meinung übernommen, das wäre jetzt eine schöne Pointe, das war nicht so. Aber er wurde zumindest nachdenklich. Dass er mich an dieser Stelle recht versteht. Ich sage nicht, ich sage um Himmels Willen nicht, oh, wie kann man nur so böse sein, zu sagen, es gibt keinen Sinn, wie traurig ist das denn? Das darf man gar nicht denken, das sage ich gar nicht. Ich sage nur, wenn ihr das sagt, überlegt mal, ob euer Leben die Aussage unterstreicht. Ob ihr so lebt, als ob ihr das wirklich glaubt. Meine Behauptung ist, die meisten von uns leben nicht so. Passt die Art und Weise, wie wir leben, zu dem, was wir meinen, was wir auf dem grünen Tisch behaupten? Oder sagen wir nicht doch mit unserem Leben auch, nee, ich glaube schon, dass es etwas gibt wie Schönheit, Wahrheit und Liebe und dass das einen Wert hat, auch über mein privates Empfinden hinaus. Zum Glück leben wir so. Was ist denn, wenn es tatsächlich einen Grund gibt, einen tieferen Sinn zu glauben für all das, was uns wichtig ist? Einen tieferen Grund. Ein solcher Sinn, behaupte ich, müsste unter anderem eine Bedingung erfüllen. Er müsste sozusagen eine Qualifikation mitbringen. Er müsste mit den Grenzen des Lebens klarkommen. Er müsste damit zurechtkommen, dass dieses Leben begrenzt ist, zeitlich begrenzt ist und es endet mit dem Tod. Und jetzt kann ich mir wieder vorstellen, dass einige von euch sagen, Moment, aber das ist mir, Entschuldigung, das ist mir ein zu großes und zu schweres Thema. Es stand zwar irgendwie im Titel des Vortrags, Stirbt, Kaufen und Toilette, ist am Ende alles sinnlos. Das klingt so ein kleines bisschen typisch kirchlich. Ja, am Ende alles sinnlos. Nein. Das klingt so, als ob Leute, die sich mit Glauben beschäftigen, immer so ein kleines bisschen miesepetrig durch die Welt laufen und sagen, ja, das Leben ist hart. Das Ende tödlich und alle Wochenenden gehen dabei drauf. Das klingt so. Und ich muss zugeben, dass ich nicht täglich daran denke. Sigmund Freud hat einmal sinngemäß gesagt, die meisten Menschen glauben nicht an ihren eigenen Tod. Die meisten Menschen leben nicht so, als ob sie damit tatsächlich rechnen. Und wenn sie nicht betroffen werden vom Tod eines nahen Menschen, dann denken sie normalerweise nicht drüber nach. Und ich kann das verstehen. Ich denke da auch nicht täglich dran. Ich verstehe auch die Menschen, die so verschiedene Techniken entwickelt haben, das wegzuschieben. So wie Woody Allen das mal gemacht hat. Woody Allen hat mal gesagt, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich möchte einfach nicht dabei sein, wenn es passiert. Und trotzdem ist es ja wichtig. Trotzdem ist es ja wichtig. Und zwar nicht aus Pessimismus oder Miesepetrigkeit heraus, sondern aus purem, nüchternen Realismus. Das ist doch die eine Sache, die sicher ist. Dass unser Leben zeitlich begrenzt ist. Und das ist auch die eine Sache, die absolut demokratisch für alle der Fall ist. Egal, was sie glauben oder nicht glauben, egal wie alt, wie jung, wie reich, wie arm. Das gilt für alle. Das ist die eine Sache, die sicher ist. Und wenn wir uns über den Sinn unseres Lebens Gedanken machen, dann sollte man sich, finde ich, sich auch Gedanken machen, kann mein Konzept von Sinn eigentlich mit dieser Tatsache zurechtkommen? Kalkuliere ich das ein? Oder muss ich das ausblenden, um mein Leben trotzdem noch als sinnvoll zu erleben? Und das ist auch so eine Art Lackmustest, um bestimmte Sinnkonzepte zu überprüfen auf ihre Haltbarkeit. Halten die dem eigentlich statt? Peter Ustinov hat mal gesagt, der Schauspieler, niemand weiß, was der Sinn des Lebens ist, aber eins steht fest, es macht keinen Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Ich finde, da hat er recht. Und nun gibt es Menschen, die sagen, okay, ich will genau das ernst nehmen. Ich will das ernst nehmen, dass mein Leben begrenzt ist. Und ich glaube gar nicht, dass es danach weitergeht. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur dieses begrenzte Leben, 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt, vielleicht auch deutlich kürzer, wer weiß. Also will ich umso mehr die Lebensspanne, die mir zur Verfügung steht, bewusst auskosten. Und jeden Tag so leben, als ob er mein letzter wäre. Carpe diem. Das ist das Motto des Existenzialismus. Und das ist genau ein Lebenskonzept, das formuliert wird im Angesicht der Grenzen des Lebens. Das finde ich zunächst einmal sehr respektabel. Und das gibt es auch in einer populären Variante, die war vor einigen Jahren im Kino anzuschauen, nämlich in dem Film Das Beste kommt zum Schluss. Mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, kam inzwischen auch im Fernsehen meines Wissens. Da spielen diese beiden älteren Schauspieler zwei krantelnde ältere Herren, die sich auf der Krebsstation eines Krankenhauses kennenlernen. Beide wissen, dass sie nur noch begrenzte Lebenszeit haben, krankeln sich so gegenseitig an und dann lernen sie sich allmählich so ein bisschen kennen. Und der eine von den beiden schreibt ständig etwas auf eine Liste. Und der andere fragt ihn, was schreibst du denn da? Ist das dein Testament? Und er sagt, nein, das ist meine Löffelliste. Löffelliste. Ja, sagt er, das ist die Liste der Dinge, die ich noch tun und erleben möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Der andere von den beiden ist praktischerweise sehr wohlhabend, sie freuen sich an und dann in den verbleibenden Wochen und Monaten, die sie haben, machen sie noch eine ganze Reihe von Dingen von dieser Löffelliste und erleben weitere Reisen und absolvieren einen falschen Sprung und so weiter. Und die Pointe des Films ist, die ich zunächst mal durch das sehr anrührend fand, dass sie sich am Ende versöhnen mit den Menschen, die ihm am wichtigsten sind. Mit der Tochter, die lange verstoßen war und so weiter. Und das Wichtigste, was ihnen bleibt, sind genau diese Momente von gelingenden Beziehungen. Das ist eine schöne Pointe. Das ist ein anrührender Film, kein christlicher Film. Aber innerhalb der Grenzen dieses säkularen Existenzialismus ein sehr anrührender Film. Ich finde das hochrespektabel, so ernsthaft. Und so ehrlich und zugleich so lebensfroh mit den Grenzen des Lebens umzugehen. Der Begriff Löffelliste führt seitdem ein Eigenleben im Internet. Das könnt ihr googeln, es gibt nach wie vor ganze Foren, wo Leute sich darüber austauschen, was auf ihrer Löffelliste steht. Zum Beispiel hat da mal jemand geschrieben, ich möchte mal auf einen hohen Berg steigen. Oder ich möchte noch lernen, perfekt Tango aufs Parkett zu zaubern. Oder jemand anderes schreibt, ich möchte eines Tages noch das endgültige Ende der Star Trek-Serie miterleben. Und jemand anderes schreibt, ich möchte mal erleben, dass mich eine Frau länger als 3 Monate aushält. traurig, traurig. Das steht auf der Löffelliste von ungenannten Menschen. Was steht auf eurer Löffelliste? Ich finde das, wie gesagt, hochrespektabel. Meine Frage lautet nur, was ist denn, wenn wir uns dennoch damit nicht begnügen müssten? Wenn es dennoch nicht alles wäre? Was, wenn die Hoffnung am Ende doch nicht stirbt? Mit anderen Worten, wenn es doch Grund zur Hoffnung gibt, über die Grenzen des Lebens hinaus. Und ich weiß, sobald so etwas von jemandem in unserem Breitengrad, in unserer Kultur ernsthaft und engagiert formuliert wird, steht man sofort unter Rechtfertigungsdruck. Wie kannst du sowas ernsthaft glauben? Das mag eine hilfreiche Vorstellung sein, die Trost spendet, wirklich und ernsthaft glauben. Meine Güte, ich meine, niemand glaubt doch wirklich an Hobbits oder Gandalf oder so. Oder? Du kannst doch nicht solche religiösen Mädchen machen. Ich weiß das. Und deswegen betone ich, wenn es eine solche Hoffnung über den Tod hinaus gäbe, dann müsste sie dieses Leben schon verändern, sie müsste sich auf dieses Leben positiv auswirken und sie müsste einen umso besseren Grund haben, einen richtig guten Grund. Wenn es um die Grenzen des Lebens geht, dann reicht mir keine Wohlfühlreligion, dann reicht mir nicht eine Wunschvorstellung, die sich vielleicht gut anfühlt, aber wer weiß schon, ob das stimmt, aber irgendwie, das wirkt irgendwie nett. Das reicht mir nicht. Entschuldigung, dafür ist mir, das klingt vielleicht egozentrisch, aber dafür ist mir das begrenzte Leben, das ich habe, zu kostbar. Es reicht mir nicht, um mich zufrieden zu geben mit irgendetwas, was sich möglicherweise gut anfühlt, aber keiner weiß, ob es stimmt. Eine solche Hoffnung müsste einen richtig guten Grund haben. Da sitzen sie und schweigen. Sie schauen auf den Boden, schauen mit den Füßen, schauen auf ihre Hände. Hin und wieder sagt einer ein Wort. Schweigen wieder alle. Der Tod macht nüchtern. Billige Ermutigung oder gar fromme Sprüche mögen Sie jetzt nicht hören. Denn Sie haben es ja gesehen. Wie derjenige, von dem Sie alles erwartet haben, die Karte, auf die Sie Ihr ganzes Leben gesetzt haben, wie der gestorben ist, hingerichtet. Am Marterpfahl der Antike am Kreuz. Jesus, von dem Sie erwartet haben, dass er die große Veränderung bringt, die Verhältnisse grundlegend zum Besseren wendet. Und Sie haben Ihr ganzes Leben für ihn investiert. Sie haben alles hinter sich gelassen. Ihre bürgerliche Existenz ist zum Gespött der Leute geworden. Und Sie haben sich an ihn drangehängt und gedacht, ja, das lohnt es. Und dann ist er hingerichtet worden. Ende aus Finito. Die Römer verstanden ihr Handwerk. Das waren die Jünger von Jesus, ein, zwei Tage nach der Kreuzigung, nach der Hinrichtung von Jesus als vermeintlicher Aufrührer. Die haben gedacht, naja, irgendwann stirbt eben auch die letzte Hoffnung. Wir haben uns getäuscht, Leute. Tut mir leid, schwamm drüber. Komm, wir gehen zurück nach Galiläa zu unseren Fischerbooten, zu unseren Handwerksbetrieben und komm, wir versuchen, die Sache zu vergessen. Und man muss sich doch nicht einreden, dass diese Leute sich gegenseitig irgendwie hochgeschaukelt hätten, in irgendeiner Art von religiöser, gemeinschaftlicher Ekstase, weißt du. Aber merkst du nicht auch, in unseren Herzen lebt die Botschaft weiter, wenn du nur richtig drauf lauschst, auf den Klang deines Herzens. Ja, ich merke es auch. Quatsch. So ein Quatsch. Das waren ganz bodenständige Leute. Handwerker, Fischer. Die haben gesagt, wir haben uns getäuscht, reden nicht mehr drüber, wir gehen nach Hause. Wenn sich die Lage hier holen können, wenn keiner uns mehr verfolgt, komm, tschüss. Und dann kommen auf einmal die Frauen, die auch mit der Gruppe um Jesus herum unterwegs gewesen waren, die zum erweiterten Kreis dieser Anhängergruppe gehört hatten. Klammer auf, willst du persönlich damals, dass ein religiöser Lehrer auch mit Frauen theologisiert hat? Das war damals gar nicht vorgesehen. War aber so. Klammer zu. Es kommen auf einmal die Frauen, die auch mit den Jüngern unterwegs gewesen waren. Und sie sind völlig aufgelöst. Sie bringen überhaupt keinen klaren Satz raus. Sie stammeln mehr, als dass sie sprechen. Sie sagen, wir waren schon da. Wir wollten einfach nur mal gucken und den Leichnam pflegen. Und wir hatten eine Erfahrung, wir können es selber nicht erklären. Ich weiß, wir wissen, es klingt wahnwitzig, aber wir haben das Körper leer. Und wir glauben, ich weiß, es klingt bescheuert, aber wir glauben, vielleicht ist er gar nicht mehr tot. Vielleicht lebt er. Jesus lebt. Als Jünger das hören, wie reagieren sie? Sie sagen nicht zueinander, ha! Jesus lebt, hast du mir doch gedacht, hast du dich auch gedacht, Petrus, hast du dich auch gedacht, na klar, nein. Sondern sie reagieren genauso skeptisch wie ein Bewohner des 21. Jahrhunderts. Sie sagen, Moment, ja. Wir sind hier noch mit unserer Trauerarbeit beschäftigt und ihr kommt uns hier mit Auferstehung. Das ist überhaupt nicht vorgesehen in unserem frühjüdischen Glauben. Auferstehung, wenn überhaupt, gibt es am Ende der Zeit in ganz ferner Zukunft. Alle gleichzeitig werden von Gott auferweckt. Ganz am Ende. Aber das eine vorher gibt es nicht. Kann gar nicht sein. Bevor ich das glaube, haben einige von Ihnen gesagt, bevor ich das glaube, will ich ihn sehen. Ich will mit ihm reden und ihn anfassen. Dann kann ich es vielleicht glauben. Warum ist das wichtig? Weil die Botschaft von der Auferstehung aus meiner Sicht die Grundlage ist dafür, eine Hoffnung über den Tod tatsächlich ernsthaft zu glauben. Und was diese Hoffnung für dieses Leben austrägt, da komme ich gleich noch drauf. Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Wie diese Hoffnung dieses Leben verändert und gerade hilft, es bewusster zu gestalten und zu leben. Aber merkt ihr, wenn auch nur der Funke einer Möglichkeit besteht, dass da etwas dran ist, dann ist es hochinteressant herauszufinden, was denn dafür spricht. Dass das damals wirklich geschehen ist. Weil die Grundlage unserer Hoffnung über den Tod hinaus da nicht irgendwelche Erfahrungen sind, die manche Menschen machen und andere nicht, und die man auch psychologisch erklären kann, oder eine Wunschvorstellung, oder irgendwelche Intuitionen oder Ahnung, sondern die Grundlage ist dann ein historischer Vorgang, den man natürlich auch nie zweifelsfrei beweisen kann, so wie man kein historisches Ereignis zweifelsfrei beweisen kann, den man aber als beunruhigend plausibel machen kann. Das kann man, das werde ich gleich zeigen. Wenn ihr an dieser Stelle skeptisch seid, immer noch, und sagt, Moment, aber das ist ein Ereignis von großer Tragweite und es kommt normalerweise auch nicht vor, deswegen glaube ich das jetzt so schnell nicht, dann seid ihr in bester Gesellschaft. Da seid ihr in der Gesellschaft der Jünger von Jesus im Neuen Testament. Denen ging es nämlich genauso. Die waren, wie gesagt, ganz genauso skeptisch zu Beginn. Und dann haben sie unabhängig voneinander selbst Erfahrungen gemacht mit dem leeren Grab, mit dem Auferstandenen, der ihnen begegnet ist. Anfassbar war, keine Halluzination, keine Massenhysterie. Ganz alltäglich. Und wir können nachlesen, wie ihre Skepsis langsam schwindet. Wie kann man das also glauben? Wie kann man das heute mit 2000 Jahren Abstand glauben? Ich werde euch mal drei Denkhilfen für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung von Jesus als historisches Ereignis. Keine Beweise, aber Hinweise, Indizien. Wenn das Ganze nämlich tatsächlich historisch sein soll, dann verfährt ein Historiker so wie ein Detektiv verfährt. Er sammelt Indizien und je mehr Indizien er für eine bestimmte Theorie hat, desto wahrscheinlicher wird sie, auch wenn sie noch so ungewohnt erscheint. Ich nenne euch mal drei solche Indizien. Das erste Indiz, das leere Grab. Dass das Grab von Jesus drei Tage nach der Kreuzigung leer war, das haben interessanterweise auch die frühen Gegner der ersten Christen nicht bestritten. Die gab es ja. Von Anfang an haben die frühen Christen auch Gegner auf den Plan gerufen. Und die haben gesagt, stimmt, plötzlich, habt ihr euch eingeredet. Aber auch die Gegner haben nicht behauptet, dass das Grab voll war. Das spricht für sich genommen dafür, dass das wirklich leer war. Nun gut, kann man sagen, das heißt ja noch lange nicht, dass jemand auferstanden ist. Das stimmt. Dass ein Grab leer ist, heißt noch lange nicht, dass jemand auferstanden ist. Es gibt ja noch alternative mögliche Erklärungen. Gucken wir uns diese alternativen möglichen Erklärungen mal an. Nun gut, könnte man sagen, es könnte auch sein, dass jemand den Leichnam entwendet hat. Stimmt. Kann sein. Hat auch schon gegeben. Nur, wer sollte das in diesem Fall gewesen sein? Die römische Führungsschicht oder die religiösen Autoritäten der Zeit? Warum? Um sich damit einen Auferstehungskult einzuhandeln, um einen Jesus, den sie gerade noch aus dem Weg gerannt hatten? Wozu hätten sie das tun sollen? Und sie hätten doch nur, als dann die frühen Christen angefangen haben, von der Auferstehung zu reden, sie hätten doch nur den Leichnam vorzeigen müssen und sagen müssen, hallo, was soll denn das Auferstehung? Hier ist er erst tot, guckt ihn euch an. Jerusalem war damals nicht so groß. Man hätte das Ganze schnell klären können. Das ist nicht geschehen. Wer sonst hätte den Leichnam entwenden sollen? Die Jünger von Jesus selbst? Wozu? Natürlich, das gibt es, religionspsychologisch gibt es das, dass man sich in etwas hineinsteigert, von dem man sich ganz doll wünscht, es möge wahr sein. Und dann glaubt man es. Das gibt es. Es ist aber ziemlich schwierig, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil man selbst dabei war, als man es erfunden hat. Das ist ausgesprochen schwierig. Und ich halte das für schwieriger zu glauben, als die Auferstehung. Denn die Jünger hatten von dieser Botschaft, die ehrlich davon überzeugt waren, subjektiv gar nichts. Sie sind dafür jahrzehntelang durch die Lande gezogen und sind fast alle selbst den Märtyrer Tod gestorben für eine selbst erfundene Lüge. Warum? Das waren ja nicht Sektenführer, die großen Einfluss hatten und mit großen Limousinen durch die Gegend fuhren. sondern das waren Leute, die sich diese Botschaft etwas haben kosten lassen. Das ist ausgesprochen implausibel für mich, dass sie so etwas selbst erfinden. Das Einzige, was man sich hätte denken können, ist, dass sie dieses Geschehen umdeuten. Ne? So wie manche moderne liberale Theologen das beschreiben, dass sie sagen, naja gut, Jesus ist gestorben, aber seine Botschaft lebt in unseren Herzen weiter. Aber genau das haben sie nicht gemacht. Das hätten sie ganz leicht machen können. Jesus hat nämlich Zeit seines Lebens immer vom Reich Gottes gepredigt. Es wäre ganz leicht gewesen, wenn sie die Botschaft vom Reich Gottes weiter gepredigt hätten und gesagt hätten, das, was der Meister gepredigt hat, das lebt weiter in unserer Predigt. Haben sie nicht gemacht. Der zentrale Inhalt ihrer Predigt war auf einmal Jesus selbst. Das lässt sich kaum anders erklären, als dass da etwas wirklich Analogieloses passiert ist. Und das geben sogar erklärte Nicht-Christen zu. Der renommierte jüdische Theologe Pinchas Lapide hat das gesagt. Das muss man erstmal erklären, hat er sinngemäß gesagt. Das muss man erstmal plausibel machen, wie aus diesem verängstigten Jüngerhaufen kurz nach der Hinrichtung von Jesus auf einmal diese ungeheuer vitale Missionstruppe geworden ist, die das ganze römische Reich ihrer Zeit erreichte. Das muss man erstmal erklären. Auch das ist kein Beweis für die Auferstehung. Es zeigt nur, es gibt zumindest so an einem Erklärungsnotstand. Das zweite Indiz. Das erste Indiz, das leere Grab. Das zweite Indiz, die Frauen am Grab. Die ältesten Texte im Neuen Testament, die von der Auffindung des leeren Grabes erzählen davon, dass Frauen die ersten Augenzeugen am leeren Grab waren. Das ist aus unserer Sicht möglicherweise nicht besonders erstaunlich oder bemerkenswert, aus damaliger Sicht schon, weil damals in dieser Zeit, in diesem Kulturkreis, das Zeugnis von Frauen vor Gericht keine Geltung hatte. Das tut mir auch leid, aber das war damals so. Das heißt, aus unserer Sicht heute, jetzt kommt ein Satz mit vielen Konjunktiven, ich bin ein großer Freund des korrekten Konjunktivs, wir können sehr sicher sein, dass die Menschen damals diese Ereignisse glaubwürdig überliefert haben. Jetzt kommen die Konjunktive. Denn, wenn sie eine Geschichte hätten konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätten sie bestimmt nicht Frauen in die Geschichte eingebaut, es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Noch einmal. Wenn sie eine Geschichte hätten erzählen wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redet, hätten sie bestimmt nicht Frauen in die Erzählung eingebaut, es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Ich meine, wir heute wissen ja, dass Frauen die Wahrheit sagen. An dieser Stelle ist es mir enorm wichtig, richtig verstanden zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Humor hat und ich glaube, dass das eine der großen Pointen Gottes in der Geschichte ist, dass er das wichtigste Ereignis der Geschichte, zumindest aus christlicher Sicht, in einer Zeit, in der das Zeugnis von Frauen vor Gericht nicht gilt, ausgerechnet den Frauen zuerst zeigt. Das ist so eine schöne Pointe Gottes. Genau, das finde ich ganz nett. Und das ist für sich genommen schon ein starkes Argument, dass wir den Text insgesamt mit Zutrauen begegnen. Wenn sie solche Details überliefern, dann scheint sie auch insgesamt sehr glaubwürdig zu sein. Zweites Indiz, die Frauen am Grab. Das dritte Indiz, die Augenzeugen, die in den ältesten Texten des Neuen Testamentes erwähnt werden. Die ältesten Texte des Neuen Testamentes sind die Briefe, die der Apostel Paulus an seine urchristlichen Gemeinden geschrieben hat. Und die sind nach der Meinung des Mainstreams der Forschung, also auch nichtchristlicher Forscher, in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden. Von Jesus wissen wir auch aus römischen Quellen, dass er um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten ist. Das heißt, rund 20 Jahre danach haben wir die ersten Erwähnungen bei Paulus. Das ist im antiken Vergleich in unglaublich kurzer Zeit. Viele Ereignisse aus der römischen und griechischen Geschichte, von denen wir heute wissen, aus Cäsars Leben oder aus der Politik von Augustus, das sind die Zeiträume zwischen den Ereignissen und den ersten Texten viel, viel länger. Beim Neuen Testament hat man 20 Jahre, unglaublich kurzer Zeitraum für antike Geschichtsschreibung. Und in einem dieser Texte, nämlich im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, in Kapitel 15, schreibt Paulus seinen Leuten in Korinth sinngemäß Folgendes. Er sagt, liebe Leute in Korinth, als ich euch damals von der Auferstehung erzählt habe, habe ich euch ja auch nichts anderes erzählt, als das, was euch die Leute von Jerusalem erzählt haben, nämlich, dass Jesus gestorben ist, so haben es die alten Schriften vorhergesagt, dann ist er auferstanden, dann ist er seinen engsten Vertrauten erschienen, dann nennt Paulus einen Namen und dann, jetzt kommt's, dann ist er über 500 Menschen auf einmal erschienen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot. 500 Menschen, die meisten davon leben noch, sagt Paulus, 20 Jahre nach den Ereignissen. Merkt ihr, wie angreifbar er sich mit einer solchen Aussage macht? Er scheint sich seiner Sache sehr sicher gewesen zu sein. Denn man hätte ihn 20 Jahre nach den Ereignissen nur fragen müssen. 500 Leute, die meisten leben noch. Wo sind sie denn, Paulus? Zeig sie mir. Nenn mir die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Gut, das hat man damals nicht gesagt. Aber das war nicht die Steinzeit. Das war das Römische Reich. Es gab ein Verkehrswesen und ein Postwesen. Man konnte solche Ansprüche überprüfen. Und man hätte sie widerlegen können, wenn das möglich gewesen wäre. Das ist nicht geschehen. Und wir finden auch aus dieser Zeit genügend Zeugnis von Gegnern der frühen Christen. Es war gar nicht so, dass damals schon eine große, mächtige Kirche anderslautende Schriften hätte unterdrücken können. Es war eine ganz kleine jüdische Splittergruppe, die frühen Christen. Wir finden aber auch aus dieser Zeit, wir finden Polemiken gegen das frühe Christentum aus dieser Zeit, aber nicht, was solche Ansprüche angeht. So schreibt man keine Märchen. Ja? Wenn man ein Märchen schreibt und gefragt wird, sag mal, wann war das denn, wovon du da erzählst? Dann sagt man, vor langer, langer Zeit. Und wo war das? In einem fernen, fernen Land. Paulus nennt Ross und Reiter und sagt, damals war das, die meisten davon leben noch, ich kann sie euch zeigen. Das sind drei Indizien dafür, die das Geschehen rund um das leere Grab, ich finde, beunruhigend plausibel machen. Keine Beweise. Aber sie zeigen hoffentlich, dass, wenn man nicht von vornherein ausschließt, dass es so etwas geben kann, wenn man es auch nur als Möglichkeit hypothetisch akzeptiert, dass man dann Grund genug hat, sich darauf einzulassen. Man wird nicht gezwungen. Aber das Vertrauen, das von uns erbeten wird, ist kein blindes Vertrauen, sondern ein sehendes Vertrauen. Ein Vertrauen angesichts der Gründe. Was ist, wenn das stimmt? Darum ging es ja die ganze Zeit. Und deswegen war mir die Begründung so wichtig. Es ist wichtig, ob es stimmt. Und deswegen habe ich das so lange begründet. Denn wenn es stimmt, dann stimmt auch alles das, worüber wir die letzten vier Abende nachgedacht haben. Dass Jesus von sich beansprucht, Gott zu verkörpern zum Beispiel. Dass wir Gott an dieser Stelle unmissverständlich kennenlernen. Dann stimmt das. Dann ist er auch bestätigt in der Liebe, die er Menschen entgegenbringt. Und mit der er sagt, mit dieser Liebe, mit genau dieser bedingungslosen Liebe liebt euch Gott. Dann stimmt auch das, dann ist das nicht nur seine private Idee, sondern dann ist das wirklich so. Dann ist Gott wirklich genauso wie Jesus. Und dann bleibt diese Liebe, die er jedem Menschen anbietet, er drängt sie nicht auf, aber er bietet sie jedem Menschen an. Dann bleibt sie für immer. Das heißt, dann darf ich wissen, begründet hoffen, wenn ich durch dieses Leben gehe im Vertrauen auf Jesus, dann darf ich begründet hoffen, dass er auf der anderen Seite des Todes auf mich wartet, zugleich auf mich wartet, mir auch über diese Schwelle hilft und dass ich dann in Ewigkeit bei ihm, bei Gott selbst sein werde. Also ganz nah an der Quelle von allem, was dieses Leben interessant macht, schön, witzig, beglückend, wahr, gut. Ich war noch nicht da, ich weiß nicht, wie das ist, obwohl ich ein großer Fan von Spekulationen über den Himmel bin. Ich weiß nur eins, es wird eins ganz bestimmt, es wird nicht langweilig. Ich habe mindestens einmal voran den englischen Schriftsteller C.S. Lewis zitiert, ich mache das jetzt auch nochmal. Der hat gesagt, er stellt sich den Himmel vor wie ein ungeheuer spannendes Buch, bei dem jedes Kapitel spannender ist als das vorige und das nie endet. Also langweilig wird es nicht. Und auch nicht überwältig, sondern sehr konkret. Was hat das für eine Auswirkung auf dieses Leben, wenn man das wirklich glaubt? Ich glaube, wenn man das richtig versteht, dann macht das gerade nicht abgehoben. Ich weiß, manche Christen haben diesen Eindruck erweckt, als ob sie abgehoben sind und die Probleme dieser Welt haben sie nicht interessiert. Das ist aber aus meiner Sicht ein grobes Missverständnis dieser Hoffnung. Ich glaube, wenn man diese Hoffnung richtig versteht, dann hilft sie, dieses Leben bewusster und großzügiger zu leben. Stellen wir uns mal folgende Szene vor. Es ist eine pure Fiktion, aber sie hilft, das zu verstehen. Stellen wir uns vor, da sind zwei Wanderer, die sind irgendwo in der Pampa unterwegs, irgendwo in der gottverlassenen Einöde. Sagen wir mal im Ostvorpommern. Da habe ich 7 Jahre gewohnt, in Greifswald an Ostsee. Wunderschöne Gegend. Aber außerhalb der Städte ist da keiner. Da kann man nachts auf Mittelstreifen mit Fernlicht fahren. Das stört höchstens die Hirsche. Also stellen wir uns vor, diese beiden Wanderer sind im Ostvorpommern unterwegs, seit 48 Stunden haben sie auch niemanden mehr gesehen, sie haben kein GPS-Gerät, sie haben auch keine Karte, sie sind orientierungslos, sie wissen nicht, wo sie sind, ihre Vorräte gehen zur Neige, es regnet nass, kalt, knapp über 0 Grad, die Lage ist aussichtslos. Ostvorpommern. Stellen wir uns jetzt vor, auf einmal beginnt einer von den beiden ganz fröhlich zu werden und er tanzt um den anderen herum und sagt, soll ich dir meinen letzten Schluck Tee anbieten? Soll ich deinen Rucksack tragen? Oder soll ich dich tragen? Gut, könnte man sagen, in solchen
extremen Situation kann es natürlich mal vorkommen, dass ein Mensch auszählt. In Wirklichkeit aber hat dieser eine Wanderer im Unterholz ein Schild gesehen, das hat der andere nicht gesehen. Auf dem Schild steht Rasthof zum Hirsch, 200 Meter links, Kost und Logis für Wanderer frei. Sehr konzentriert, muss ich zugeben. Die Lage der beiden hat sich in diesem Moment nicht geändert, aber die Aussichten des einen haben sich geändert und das verändert sein Verhalten im Hier und Jetzt. So stelle ich mir das vor, auf die Ewigkeit zuzuleben. Und ich bin selber nicht besonders gut daran, das auf mein Leben anzuwenden. Aber ich weiß, aus welcher Kraftquelle ich eigentlich schöpfe. Ich kann nämlich eigentlich, und ich bin wie gesagt nicht so besonders gut daran, ich kann nämlich eigentlich zu anderen Menschen sagen, hey, weißt du was? Ich kann dir auch von meiner Zeit abgeben. Ich habe ewig viel davon. Oder ich kann zu anderen Menschen sagen, ich kann dir auch von meiner Aufmerksamkeit abgeben. Da ist schon jemand anders, der ist auf mich aufmerksam in Ewigkeit. Oder ich brauche nicht mehr diese Panik zu haben, irgendwas Entscheidendes zu verpassen, die große Party, die entscheidende berufliche Chance. Das Beste kommt noch. Und das wird mir helfen, dieses Leben gerade bewusster zu leben und die Gelegenheiten, die sich mir bieten, auch bewusst zu genießen, statt immer zu fragen, was könnte es noch geben, was könnte noch besser sein. Merkt ihr, paradoxerweise hilft das, mehr im Jetzt zu leben. Wenn ich weiß, ich muss nicht krampfhaft für mich alles rausholen aus diesen 80 Jahren, dann ist es vorbei, muss ich gar nicht. Und genau das hilft mir, diese begrenzte Lebensspanne bewusster und besser zu leben. Und ich muss übrigens, und das habe ich auch an einem der Abende schon mal versucht darzulegen, und ich wollte es jetzt noch erwähnen, ich muss vor den Autoritäten dieser Welt und dieser Zeit nicht so schrecklich viel Respekt haben. Weil ich weiß, dass ihre Autorität aus Sicht der Ewigkeit doch zeitlich arg begrenzt ist. Das ist übrigens auch das Geheimnis von denjenigen Christen, die in dieser Welt gesellschaftlich viel bewegt haben. Auch das habe ich schon mehrfach betont. Ich weiß, es gibt genügend Gegenbeispiele von Christen, die gesellschaftlich sehr ungünstig sich verhalten haben und passiv waren und nicht geholfen haben bei wichtigen Entwicklungen. Oder sogar das Gegenteil. Das gibt es alles, das weiß ich. Es gibt aber auch die paar positiven Beispiele. Und meine Pointe ist nicht, dass die positiven Beispiele so toll werden, sondern nur, dass diese positiven Beispiele meistens von einer geradezu farbigen Hoffnung auf die Ewigkeit gelebt haben und daraus gezogen haben, ich weiß doch von der Welt, die Gott schaffen wird, und ich weiß, dass sie völlig anders sein wird als diese hier, deswegen weigere ich mich einzusehen, dass diese Welt so bleiben muss, wie sie ist. Das sehe ich gar nicht ein. Ich fange jetzt schon an, nach den Regeln des Himmels zu leben. So wie der afroamerikanische Baptistenpastor, der vor ein paar Jahrzehnten auf einem großen Hügel in Amerika stand und zu einer riesigen Menschenmenge sagte, ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages meine Kinder nicht mehr nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages schwarze und weiße Kinder zusammenspielen, dass jeder Hügel eingeht und jedes Tal erhöht wird. Seine Rede ist durch und durch besetzt mit biblischer Metaphorik. Und das ist nicht nur Rhetorik, sondern davon hat er gelebt. Martin Luther King hat wenige Tage vor seiner Ermordung durch Rechtsradikale gesagt, ich weiß, dass man mich bedroht. Aber dennoch fürchte ich mich nicht, denn meine Augen haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des kommenden Herrn. Das ist ein Beispiel dafür, wie ich mir das vorstelle, dass man in dieser Welt lebt, mit Blick auf die Ewigkeit und gerade nicht abgehoben wird, sondern in dieser Welt schon ein Stück Ewigkeit lebt. Ich glaube, dass das diese Welt stärker verändern kann als die Vorstellung, ich alleine könnte das Leiden der Welt schultern. Was ist also, wenn das stimmt? Was ist, wenn das stimmt? Und es ist das große Angebot, das Gott jedem Menschen macht. Du kannst so leben. Du kannst mit dieser Liebe leben und du kannst mit dieser Hoffnung leben. Du kannst mein Freund sein. Und dann gehen wir Hand in Hand durchs Leben bis in Ewigkeit. Wie geht man darauf ein? An dieser Stelle würde ich mich gerne entschuldigen bei denjenigen von euch, die heute Abend möglicherweise das erste Mal da sind. Ich habe ja mehrfach darauf Bezug genommen, dass wir 4 Abende hatten und da verschiedene Themen miteinander besprochen und auch diskutiert haben. Es könnte sein, dass das, was jetzt kommt, ein kleines bisschen zu viel des Guten ist oder euch nicht so sehr betrifft. Dann nehmt euch einfach zurück. Dauert nur 2-3 Minuten, ist auch gleich vorbei. Und danach gibt es eine Diskussionsrunde. Es gibt nur ein paar Leute, die sich Abend für Abend mit diesen Fragen beschäftigt haben. Und ich fände es unfair, zu reden davon, wie großartig und wie plausibel es ist, Gott zu glauben. Und am Ende nicht konkret zu sagen, wie man denn auf dieses große Angebot eingehen kann. Ich glaube, dass Glaube nicht das Unterschreiben einer Ideologie ist, sondern eine Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott.
Und ich glaube, dass zu jeder Beziehung gehört, dass irgendwann mal sich mindestens eine von beiden Seiten verbindlich erklärt und sagt, okay, jetzt gehören wir wirklich zusammen. Sonst funktioniert keine Beziehung. Und ich glaube, dass diese verbindliche Erklärung von Gott schon längst getätigt wurde. Dass Gott zu jedem einzelnen Menschen Ja sagt und sagt, jawohl, den will ich haben, mit dem würde ich gerne zusammen sein. Und ich glaube, dass Gott sich nichts mehr wünscht, als dass wir auf dieses große Ja mit unserem kleinen Ja antworten und sagen, ja, ich will das auch. Und es gibt dafür keine Vorbedingungen. Man muss nichts Besonderes fühlen, man muss auch nicht alles verstanden haben, man darf auch immer noch Fragen haben. Es kann auch ein zögerliches Ja sein. Das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass die Richtung stimmt. Ein solches Ja kann ganz viele verschiedene Formen haben. Bei manchen Menschen entwickelt sich das über Monate oder Jahre. Bei manchen ist das eine punktuelle Sache, die sie benennen können und sagen können, ja, an dem Tag wusste ich das, dass das für mich gilt. Eine Möglichkeit ist, das zu Gott selber direkt zu sagen, in einem Gebet. Beten heißt, dass ich mit Gott rede, so wie mit einem guten Freund. Und ich kann genau das zu Gott sagen. Leise in Gedanken, dann kriegt das auch keiner mit, außer Gott. Kann ich zu ihm sagen, also eigentlich habe ich bisher ohne dich gelebt. Ich möchte von jetzt an mit dir leben. Du siehst mich ja, du kennst mich ja, du weißt, was mir noch alles unklar ist. Aber ich vertraue mich dir an. Ein solches Gebet habe ich vor Jahren mal formuliert, als Formulierungshilfe. Ich lese das jetzt mal vor, nur als Information. Ich spreche das jetzt nicht als Gebet, sondern ich lese nur den Text vor. Und ihr könnt euch nachher den Text dieses Gebetes mit nach Hause mitnehmen und zu Hause drüber nachdenken und euch überlegen, ganz für euch alleine, ob ihr euch das, und wenn ja, in welcher Form ihr euch das zu eigen machen könnt. Das Gebet geht so. Jesus, danke, dass du mich liebst und mich einlädst, mit dir zu leben. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst und mich annimmst, so wie ich bin. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Ich will ab jetzt mit dir leben. Wir gehören zusammen. Amen. So kann man das sagen. Oder auch anders. Es ist eine Formulierungshilfe. Es wird nachher ein netter Mensch da am Ausgang stehen und jedem von euch so ein Kärtchen in die Hand mit erdrücken. Das könnt ihr mit nach Hause nehmen und irgendwann zu Hause in Ruhe darüber nachdenken und euch überlegen, ob ihr euch das oder in welcher Weise ihr euch das zu eigen machen könnt. Und dann macht es euch nicht zu schwer. Könnt ihr genau das zu Gott sagen. Und wie gesagt, es kommt nicht darauf an, was ihr fühlt oder ob ihr schon alles wisst oder was ihr getan habt. Das ist alles völlig unerheblich. Wenn ihr das gemacht habt, das für euch zu Gott gesagt habt, dann wäre mein einziger Tipp, dass ihr jemand anderem davon erzählt, von dem ihr wisst, dass ihr das selber auch schon glaubt. Der oder die kann euch nämlich helfen, bei weiteren Fragen oder die nächsten Schritte zu gehen. Was passiert, wenn man so mit Gott redet? Ich kann nicht garantieren, dass ich daraufhin irgendwelche großen, wundersamen Erscheinungen einstelle. Ich kann es auch nicht ausschließen, aber es ist nicht die Regel. Ich glaube auch, dass es Absicht ist, weil ich glaube, dass Gott ganz behutsam um unser Vertrauen wirkt und uns nicht überrollt. Das kann ich also nicht garantieren. Aber worin ich mir sicher bin, weil Jesus es deutlich sagt, ist, wenn man so mit Gott redet und wenn man meint, was man sagt, dann ist man mit dem ersten Wort mitten im Herzen Gottes. Und dann kann er nichts und niemand mehr von Gottes Liebe trennen. Und etwas Besseres, glaube ich, kann niemandem passieren. Das wollte ich am Ende nochmal sagen. Damit danke ich euch für eure Geduld. Jetzt ist Gelegenheit für Rückfragen. Danke fürs Zuhören.